Willkommen bei Eisberg voraus. Am 10. September wurde ein junger Mann in Utah ermordet, weil er christliche Werte vertrat und diese in der Öffentlichkeit diskutierte. Diese Nachricht verbreitete sich weit und breit in den Vereinigten Staaten und sogar in Europa sprechen die Medien über dieses Ereignis. Was war passiert? Wer war Charlie Kirk und was passiert derzeit in den Vereinigten Staaten? Ich habe den bekannten Redner Pastor Dr. Konrad Wein eingeladen, um eben über dieses Thema zu sprechen. Und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit nimmst, uns hier zu helfen, die Ereignisse in den USA einordnen zu können.
Es ist mir eine Freude, heute bei euch zu sein und auch bei euren Zuschauern. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Es ist mir eine Freude. Nun, Charlie Kirk, bekannt für seine lebhaften Diskussionen an Universitäten und Colleges, wurde am 10. September während einer öffentlichen Debatte durch einen Schuss ermordet. Ebenso gab es vor nicht allzu langer Zeit Versuche, den amtierenden Präsidenten Trump zu ermorden. Sind die Vereinigten Staaten noch ein sicheres Land? Können öffentliche Redner und Politiker noch geschützt werden?
Ich denke, das ist eine sehr gute Frage, besonders da wir in den letzten Jahren einen Anstieg politisch motivierter Gewalt gesehen haben. Es gab zwei Attentatsversuche auf Präsident Trump, bevor er wiedergewählt wurde. Es gab diese Ermordung von Charlie Kirk. In Minnesota wurden vor kurzem ein paar Politiker in ihren Häusern erschossen. Und so erscheint es einen jüngsten Anstieg politisch motivierter Gewalt gegeben zu haben. Ich würde den Zuschauern Folgendes sagen. Sie können nach Amerika kommen und hier eine Familie gründen und ein völlig normales Leben führen. Und abgesehen von einem Polizisten werden Sie in Ihrem ganzen Leben nie eine Waffe sehen. Und diese Tötungen scheinen auf politische Führungspersonen abzuzielen. Aber Sie können hier in Amerika ein normales, alltägliches Leben führen, ohne eine erhebliche Angst vor Waffengewalt zu haben. Es gibt Teile des Landes, die von Waffengewalt geplagt sind, zum Beispiel die Südseite von Chicago, wo viele Gangs um die Kontrolle des Drogenhandels kämpfen. Aber außerhalb dieser Gebiete ist Amerika in vielerlei Hinsicht ein friedliches Land. Aber Politiker werden zu Zielen und sie werden zu Zielen, weil eine ideologische Polarisierung stattfindet. In den 90, 70er, 80er und 90er Jahren, in der Ära von Präsident George Bush Senior und Präsident Bill Clinton, waren sich Republikaner und Demokraten auf politischer Ebene zwar nicht einig, aber ihre grundlegende Weltanschauung war dieselbe. Und sie glaubten an Amerika, an unsere Verfassung, die Grundrechte und die Unabhängigkeitserklärung. Aber was seit der Zeit von Präsident Obama in Amerika passiert ist, ist, dass wir jetzt zwei verschiedene Weltanschauungen in unserer politischen Landschaft haben. Wir haben die traditionelle amerikanische Sichtweise, die patriotisch-nationalistische Sichtweise und dann haben wir die von der kritischen Theorie inspirierte Sicht auf Amerika, die besagt, dass Amerika im Grunde böse ist. Die ursprüngliche Sünde bei seiner Gründung war die Sünde der Sklaverei. Das findet man im Projekt 1619, einer kritischen Rassentheorie. Und deshalb muss, was geschehen soll, ist, dass Amerika niedergebrannt und ein völlig neuer Staat geschaffen wird. Ein Staat, in dem unsere Rechte uns vom Staat verliehen werden. Es sind keine unveräußerlichen Rechte von Gott, wie sie in der Unabhängigkeitserklärung aufgelistet sind. Und wir haben einen marxistischen Staat und einen atheistischen Staat. Und was wir in Amerika sehen, ist eine politische Polarisierung mit zwei grundlegend unvereinbarten Weltanschauungen. Und Gesellschaften haben das in verschiedenen Zeiten in der Vergangenheit durchgemacht. Weißt du, in Russland nach der bolschewistischen Revolution von 1917 gab es einen Bürgerkrieg zwischen den Weißen und den Roten, zwischen denen, die das alte imperiale System unterstützen und denen, die die Bolschewiki unterstützen. Und wenn es in einer Gesellschaft eine solche ideologische Polarisierung gibt, wie wir sie heute in Amerika haben, ist es nicht überraschend, dass manche Menschen zur Gewalt greifen, um ihre Gegner zu töten. Und das ist tragischerweise das, was wir mit der Ermordung von Charlie Kirk vor nur ein paar Tagen gesehen haben.
Ähnliches sehen wir hier auch in Europa. Es gibt heutzutage hier sehr viel Gewalt. Aber in unserer Vorstellung war es immer so, dass die Vereinigten Staaten doch noch ein ziemlich sicheres Land sind. Also ein Land, das für Freiheit steht und wo die Menschen friedlich zusammenleben können. Nun, hier in Europa, da weiß ich, dass aufgrund von verschiedenen politischen Bewegungen hier Tag für Tag immer mehr Gewalt an die Oberfläche kommt und auch viele Morde passieren.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Denn Alexander Solzhenitsyn, einer der größten Denker des 20. Jahrhunderts, sah das Böse im Herzen der Sowjetunion. Und er schrieb darüber und sagte, dass es die Ideologie ist, die den Übeltätern ihre notwendige Rechtfertigung gibt. Und Menschen, die Böses tun wollen, werden nach einer ideologischen Ausrede suchen und sie werden ihr Böses im Namen einer Ideologie begehen, weil diese Ideologie ihnen die Erlaubnis gibt, Böses zu tun. Und natürlich sprach er über den Kommunismus und Marxismus, der die Tötung und Ermordung von über 20 Millionen sowjetischen Bürgern durch Josef Stalin und durch die Kommunistische Partei ermöglichte. Und was wir heute in Amerika finden, ist der Aufstieg der radikalen Linken, der kritischen Theorie oder des kulturellen Marxismus. Das schafft eine ideologische Erlaubnis für die Tötung politischer Gegner. Mhm.
Ja. Für mich sind die Vereinigten Staaten vielleicht die christliche Nation in der Welt, wo wir so den gesamten Protestantismus sehen und auch viele, viele wahre, bekehrte Christen. Nun, das ist zumindest das, was ich dort gesehen habe, als ich in den Vereinigten Staaten war. Und ich habe mich gewundert, als gesagt wurde, dass 2 Tage vor dem Mord an Herrn Kirk Hexen auf der Plattform Etsy bezahlt werden konnten, um Charlie zu verfluchen. Ist so etwas tatsächlich möglich in den Vereinigten Staaten, die ja als die christliche Nation der Erde gelten?
Ja, das ist möglich. Weißt du, die Grundrechte der USA, der erste Zusatzartikel zur Bill of Rights, bezieht sich auf die Religionsfreiheit. Und die Gründer Amerikas verstanden, dass um frei von religiöser Verfolgung zu sein und damit Menschen Gewissensfreiheit und die Fähigkeit zum freien Denken haben können, frei von jeglicher Form religiöser Dogmen, diese Religionsfreiheit das Herzstück dessen sein musste, worum es in Amerika geht. Und so besagt der erste Zusatzartikel zur Bill of Rights der USA, dass der Kongress kein Gesetz erlassen darf, das eine Religion etabliert oder die freie Ausübung einer Religion verbietet. Es gibt also 2 Klauseln in der Bill of Rights der USA. Die erste Klausel ist zur Religion, nennt man die Establishment Clause. Das bedeutet, es darf keine etablierte Religion geben. Denn wenn Kirche und Staat sich vereinen, führt das immer zur Verfolgung. Dies geschah in protestantischen Ländern, wie zum Beispiel bei der Verfolgung der Pilgerväter und Puritaner durch König Charles I. in England in den 1620er und 30er Jahren. Es geschah in katholischen Ländern während der Zeit des Heiligen Römischen Reiches und zur Zeit der Verfolgung der Lutheraner, nicht wahr, bei Martin Luther. Es geschah in muslimischen Ländern, die durch die Scharia regiert werden. Und es geschieht auch in einigen buddhistischen Ländern auf der ganzen Welt, wo buddhistische Priester sehr einflussreich in der Regierung sind und diese politische Verbindung nutzen, um religiöse Minderheiten zu verfolgen. Also es gibt hier in Amerika viele Christen, aber gemäß unserer Verfassung sind wir, auch wenn wir ein Land mit vielen Christen sind, keine christliche Nation. Der Unterschied besteht darin, dass eine christliche Nation eine ist, in der die Gesetze aus einer christlichen Weltanschauung heraus gestaltet werden. Und ein Land von Christen ist ein säkulares Land, das von vielen Christen bevölkert ist, die die Gesellschaft durch ihre Lebensweise beeinflussen. Aber sie setzen nicht unbedingt eine christliche Weltanschauung durch die Gesetze dieses Landes durch. Und aufgrund der Religionsfreiheit, die wir heute in Amerika haben, gibt es Menschen aller religiöser Glaubensrichtungen und Traditionen in Amerika. Wir haben Menschen mit Religion und ohne Religion. Menschen dürfen ihre Religion frei ändern, keine Religion haben oder ihr Leben einer bestimmten Religion widmen. Und in diesem Man könnte sagen, Schmelztiegel religiöser Ideen sind viele Menschen Christen geworden, weil die Ansprüche von Jesus Christus einfach so kraftvoll sind.
Ich war anfangs etwas schockiert, als ich über diesen Spiritismus gehört hatte, dass man in den Vereinigten Staaten einfach Hexen auf Online-Plattformen bezahlen kann. Auf der anderen Seite hat es mich nicht wirklich überrascht, weil ich gesehen habe, dass einige Medien hier in Europa erfreut darüber waren, dass Herr Kirk öffentlich erschossen wurde. Und es gab sogar Stimmen, die sagten, er habe es verdient zu sterben. Und ich würde einfach gerne wissen, woher diese Aggression kommt. War Charlie Kirk wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft?
Nein, er war keine Gefahr für die Gesellschaft. Und das Paradox hier ist, dass Charlie Kirk mit seiner Turning Point USA-Bewegung auf College-Campuses ging. Er hatte immer ein großes Schild dabei, auf dem stand Change my mind, ändere meine Meinung. Und Studenten konnten kommen und ihm jede Frage stellen, die sie wollten. Und er trat mit ihnen in einen respektvollen Dialog. Und es gab immer Menschenmengen von Tausenden von Studenten, die zusahen. Einige jubelten, andere verspotteten und verhöhnten. Aber wenn jemand eine Frage stellte und von der Menge ausgebuht wurde, sagte Charlie Kirk immer zu der Menge, bitte seid still. Lass diese Person ihre Meinung äußern. Sie hat das Recht, ihre Meinung zu sagen. Und lasst uns eine Diskussion über Ideen führen, anstatt unsere Gegner zu verteufeln. Er sagte sogar bei einer Reihe von Gelegenheiten, dass wir politisch und ideologisch so polarisiert seien, dass wir entweder einen Bürgerkrieg oder eine Diskussion haben werden. Und so förderte er den zivilen Diskurs als einen Weg, eine Lösung für einige der ideologischen Unterschiede zu finden, mit denen Menschen heute konfrontiert sind. Aber Sie fragen, woher diese Aggression kommt? Ich denke, die tiefe Realität ist, dass ein geistlicher Krieg im Gange ist. Weißt du, als adventistischer Pastor erkennen wir in der Bibel, dass ein Kampf zwischen Christus und Satan stattfindet. Und dieser Kampf dreht sich um die Loyalität und Liebe jedes einzelnen Menschen auf der Erde. Und dieser Kampf spielt sich im Leben jedes Einzelnen ab, ob in Deutschland, Österreich oder hier in Amerika. Karl Marx, von dem ein Großteil dieser Ideologie der extremen Linken stammt, war ein Satanist, er war kein Atheist. Wir denken, dass der Marxismus säkulär und atheistisch ist. Nein, der Marxismus basiert auf einem Hass auf Jesus Christus. Und so, als Karl Marx starb und es im Westen keine marxistische Revolution gab, kamen marxistische Philosophen in den 1930er Jahren aus Deutschland nach Amerika. Sie wurden als die Frankfurter Schule der Philosophie bekannt und sie förderten den kulturellen Marxismus in Amerika. Marx hatte die Gesellschaft durch die Linse der wirtschaftlichen Ungleichheit analysiert. Es gibt die Bourgeoisie, also die Fabrikbesitzer, die das Proletariat, die Arbeiter kontrollieren. Und Marx rief zu einer Revolution des Proletariats auf, um die Bourgeoisie zu stürzen. Und alle würden gemeinsam die Produktionsmittel besitzen. Nun, diese marxistische Weltanschauung hat sich in Amerika zu dem entwickelt, was wir kulturellen Marxismus nennen, bei dem die Gesellschaft durch das Prisma der Machtunterschiede betrachtet wird. Und es gibt diese Pyramide der Unterdrückung. Wenn Sie also ein heterosexueller, weißer, männlicher Christ sind, stehen Sie an der Spitze der sozialen Pyramide. Und Sie sind schuldig, alle anderen zu unterdrücken. Sie sind schuldig, Frauen zu unterdrücken. Das nennt man Misogynie. Sie sind schuldig, die LGB-Gemeinschaft lesbisch, schwul, bisexuell zu unterdrücken. Das nennt man Homophobie. Sie sind schuldig, die Trans-Gemeinschaft zu unterdrücken. Das nennt man dann Transphobie. Und sie sind schuldig an Heteronormativität, wie es in der Sprache heißt. Und sie sind auch schuldig an Islamophobie. Und so ist die Rolle eines Aktivisten in der Gesellschaft, diese Machtunterschiede innerhalb der Gesellschaft durch Social Justice Warriors umzustürzen. Und daher kommt die Gewalt in Amerika überwiegend von der extremen Linken. Sie kommt von Menschen, die von marxistischer Ideologie oder kulturellem Marxismus inspiriert sind. Diese Ideologie glaubt nicht an Gott. Sie glaubt nicht, dass es irgendetwas inhärent Falsches an Mord gibt, weil sie atheistisch ist. Es gibt keine 10 Gebote, es gibt kein Du sollst nicht töten in den Augen der extremen Linken. Es gibt keine moralische Absoluta. Es gibt kein letztes Gericht. Alles ist relativ und so wird dieses Motto mit allen notwendigen Mitteln von der extremen Linken verwendet, um die Tötung ihrer politischen Gegner zu rechtfertigen. Und so kommt ein Großteil der Feier über den Tod von Charlie Kirk von Menschen aus der extremen Linken und sie feiern, weil Charlie Kirk ein sehr effektiver Evangelist für das Evangelium war. Und er war in öffentlichen Debatten sehr, sehr effektiv. Und Menschen kamen zu diesen öffentlichen Debatten, sei es in Oxford, in der Studentenschaft von Oxford oder auf öffentlichen Hochschulgeländen in Amerika. Und sie stellen diese Art von Fangfragen, um ihn so aussehen zu lassen, als wäre er ungebildet. Und er hatte immer eine gute Antwort. Und er wollte, dass die Menschen sich mit der Realität und mit Fakten auseinandersetzen. Und insbesondere verärgerte er die LGBTQ-Community und vielleicht die Trans-Community mehr als alle anderen. Und wenn er Menschen fragte, was ist eine Frau, und die Menschen konnten nicht mehr definieren, was eine Frau ist, Wenn also jemand sagte, ich bin Feministin und ich kämpfe für die gleichen Rechte für Frauen in der Gesellschaft, war seine erste Frage, nun, was ist eine Frau? Und die Person konnte darauf nicht antworten, weil sie es aus einer kulturell marxistischen Perspektive ideologisch nicht beantworten konnte. Und so sagte er, also kämpfst du für die Rechte von etwas, das du nicht definieren kannst? Naja, und die Leute lachten darüber. Aber er wurde getötet, weil er sehr effektiv darin war, zu zeigen, wie weit entfernt von der Realität die Ideologen der extremen Linken inzwischen geworden sind. Und so wurde er zum Schweigen gebracht, weil er effektiv war. Er war ein überzeugender Redner und führte viele junge Menschen zu Christus. Und er debattierte nicht nur mit der extremen Linken, er verbreitete auch das Evangelium. Und Charlie Kirk war in seiner christlichen Perspektive sehr evangelikal. Er glaubte, dass jeder eine persönliche Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus braucht, um gerettet zu werden, dass wir unsere Sünden bekennen und Jesus als unseren Herrn und Erlöser annehmen müssen, dass wir annehmen müssen, dass er auf Golgatha an meiner Stelle und für meine Sünden gestorben ist und wir werden das Geschenk der Erlösung empfangen. Und er war sehr effektiv darin, das Evangelium an säkularen Hochschulen zu verbreiten. Und viele, viele junge Leute wandten sich durch seinen Dienst Jesus Christus zu. Als effektiver Evangelist und als effektiver Zerstörer linker Ideologien machte sich Charlie Kirk viele Feinde. Und die Feier über seinen Tod ist wirklich ein Ausdruck der Tatsache, dass ein Kampf zwischen Christus und Satan im Gange ist. Und diejenigen, die mit Satan und seinen Ideologien übereinstimmen, freuten sich darüber, dass Charlie Kirk tot war.
Ich meine, dass Charlie Kirk ein wirklich bekehrter Christ war. Er hatte seine eigene Radiosendung. Er trat für konservative Werte ein. Ich weiß, dass er auch Donald Trump während seines Wahlkampfs unterstützte. Er hatte Anteil daran, dass die sogenannten Swing States für Trump stimmten. Nun, wenn ich heute zurückblicke, kann ich sagen, dass ich es genossen habe, die Debatten mit Charlie Kirk zu sehen. Und ich betrachte ihn als einen ehrlichen, frommen Christen. Was würdest du sagen? Was war seine Mission?
Nun, er gründete Turning Point USA und die Missionserklärung von Turning Point USA war es, Prinzipien von Freiheit, freien Märkten und begrenzter Regierung zu fördern. Er war also ein klassischer Konservativer, könnte man sagen. In Amerika glauben die Demokraten, dass die Lösung für die Probleme der Gesellschaft größere und umfangreichere Regierungsprogramme sind. Das bedeutet, sie wollen mehr Steuern erheben, damit sie mehr ausgeben können. Und historisch gesehen war die konservative Ansicht, dass gesellschaftliche Probleme am besten gelöst werden, wenn Einzelpersonen auf einer christlichen Grundlage handeln. Und deshalb brauchen wir eine begrenzte Regierung, weil die Regierung im Allgemeinen nicht das tut, wenn sie ein Programm anbietet, was sie eigentlich tun sollte. Also förderte er Prinzipien der Freiheit, nämlich Meinungsfreiheit und Gewissensfreiheit, die Fähigkeit, seine Meinung zu sagen, seine Religion zu ändern oder keine Religion zu haben. Er sprach sich für freie Märkte aus, weil er erkannte, dass die größte Ursache dafür, dass Milliarden von Menschen in den letzten 100 Jahren aus der Armut befreit wurden, nicht Regierungsprogramme waren, sondern die freie Marktwirtschaft. Und er war ein Befürworter einer begrenzten Regierung. Aber er war auch ein wiedergeborener und sehr gläubiger Christ. Und wenn er auf dem Campus ging, waren seine Veranstaltungen eine Mischung aus politischem Aktivismus und evangelikaler Evangelisation, die gleichzeitig stattfand. Und das war sehr ansprechend. Und du hast völlig recht, wenn du sagst, dass er Präsident Trump 2024 beim Sieg geholfen hat. Ich denke, die Art und Weise, wie er das getan hat, war, dass er die Stimmen der jungen Erwachsenen zu Präsident Trump gelenkt hat. Im Jahr 2020 stimmten 56% der jungen Männer für Präsident Biden und im Jahr 2024 stimmten 56% der Männer für Präsident Trump. Und bei jungen Frauen gab es eine 10%ige Verschiebung von Biden zu Trump. Und diese Verschiebung bei der Jugendwahl half Trump, alle Swing States bei der nationalen Wahl in den Vereinigten Staaten im November 2024 zu gewinnen. Er war also politisch sehr einflussreich und seine Podcasts, seine Clips im Internet wurden besonders von jungen Männern millionenfach angesehen. Und ich denke, dass er bei jungen Männern sehr einflussreich war, weil wir in Amerika in gewisser Weise eine Väterkrise haben. Wir haben sehr hohe Scheidungsraten und junge Männer wachsen auf, ohne wirklich zu wissen, wer ihr Vater ist. Und so boten Menschen wie Jordan Peterson oder Charlie Kirk eine kohärente biblische Weltanschauung für junge Männer an, die ihnen half zu verstehen, wo sie in der Gesellschaft stehen und welche Rolle sie in der Gesellschaft haben. Sie halfen jungen Männern, dies zu verstehen, weil viele junge Männer, insbesondere im College-Alter, distanzierte und abwesende Väter haben. Und so waren Charlie Kirk und insbesondere Jordan Peterson sehr einflussreich bei der Prägung der jungen Männer der Millennial-Generation. Und sie wandten sich vom Marxismus wieder einer konservativeren Sichtweise zu.
Nun, ich weiß, dass einige Leute hier in Deutschland und auch in den Vereinigten Staaten Charlie Kirk bereits mit Martin Luther King verglichen haben. Denn sie sagen, es waren Menschen, die Frieden und Freiheit wollten. Und sie handelten, oder vielleicht sage ich besser, sie kämpften für gute Dinge. Und das ist wohl der Grund, warum die Menschen Charlie Kirk mit Martin Luther King verglichen. Nun kenne ich Martin Luther King nicht so gut, dass ich sagen könnte, es sei vergleichbar. Aber ich weiß, dass Charlie Kirk eine junge Witwe und zwei Kinder hinterlässt. Seine Frau Erika übernimmt nun die Leitung von Turning Point USA. Was für eine Organisation ist das? Ist das eine NGO oder ist es eine Regierungsorganisation?
Nein, Turning Point USA ist eine private Non-Profit-Organisation. Vor Charlie Kirks Tod hatte sie etwa 850 nationale Chapter an College-Campusen in ganz Amerika. Sie richtete sich in erster Linie an junge Erwachsene an Hochschulen. Es gab also über 850 Chapter und eine ihrer Aufgaben war es, Menschen zur Wählerregistrierung zu bewegen. Sowohl die Rechte als auch die Linke in Amerika haben große Kampagnen, um Menschen zur Wahl zu bringen. Sie wollen Menschen registrieren, damit sie bei den Wahlen abstimmen. Und so war Turning Point USA in der Wählerregistrierung aktiv, um junge Menschen einzubeziehen und in den Wahlprozess einzubinden. Aber sie veranstalteten auch im ganzen Land Events. Diese Veranstaltungen förderten Gewissensfreiheit, Meinungsfreiheit und freie Märkte und all diese Konzepte unter jungen Erwachsenen, weil viele unserer College-Campusse in Amerika sehr linksgerichtet sind. Sie sind voller Professoren, die eine kulturell marxistische Weltanschauung haben. Sie fördern Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Und so war Charlie Kirks Bewegung Turning Point USA, könnte man sagen, das Gegenmittel zu dieser marxistischen Weltanschauung. Und er förderte konservative Werte und christliche Werte an Hochschulen im ganzen Land. Und seit seinem Tod hat es, glaube ich, über 18.000 Anfragen an verschiedenen College-Campusen in ganz Amerika gegeben, neue Turning Point USA-Chapter zu eröffnen. Das Paradox ist also, dass Charlie Kirk durch seine Ermordung meiner Meinung nach eine noch einflussreichere Figur in der amerikanischen Gesellschaft geworden ist, ebenso wie die Prinzipien, für die er stand, und seine Social-Media-Konten. Ich habe neulich gehört, dass seine Instagram-Seite nach seinem Tod von 2 Millionen auf 20 Millionen Follower gewachsen ist. Und so sehen sich die Menschen jetzt seine Videos an und sagen, nun, dieser Typ hatte recht. Und Menschen, die noch nie von ihm gehört haben oder ihn vielleicht des Rassismus, Sexismus oder Misogynie beschuldigt haben, sehen sich seine Videos nun genauer an und erkennen, dass das, was die Medien über ihn sagten, nicht unbedingt wahr ist. Zwar ist es wahr, dass er viele provokante Dinge gesagt hat, aber er hatte immer auch eine Begründung dafür und im Allgemeinen war seine Begründung ziemlich stichhaltig.
Das Gefühl hatte ich auch, als ich seine Debatten sah. Du hast über die Bewegung an den Universitäten und auf den Campussen der Colleges gesprochen. Man hört allgemein, dass dort die LGBTQ-Agenda sehr stark vertreten ist. Auch der, ich würde es vielleicht Neomarxismus nennen, also der neue Marxismus, der sich durch die USA bewegt, den können wir an diesen Colleges sehen. Darf ich dich fragen, wie stark diese Gegenbewegung gegen Charlies Botschaft in den Vereinigten Staaten ist? Ist es organisiert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also nur ein wenig historischer Hintergrund jetzt. Präsident Obama war derjenige, der die kritische Theorie und die LGBTQ-Rechte wirklich förderte. Und der Präsident Obama wurde 2015 die gleichgeschlechtliche Ehe vom obersten Gerichtshof der USA als verfassungsmäßiges Recht anerkannt. Und 2016 verschickte Präsident Obama einen Brief an jede öffentliche Schule in Amerika, den sogenannten Dear Colleagues Letter, so ist er bekannt. Darin erklärte er, dass die US-Regierung nun beabsichtige, Gender genauso zu behandeln wie Sex. Nach dem US-Bürgerrechtsgesetz Title 9, das verabschiedet wurde, um biologische Frauen im Sport zu schützen, damit Frauen im College Frauensportarten haben können und nicht gegen Männer antreten müssen, sagte Präsident Obama, dass ab diesem Moment, also 2016, die Geschlechtsidentität als dasselbe wie das biologische Geschlecht betrachtet werde. Präsident Obama trieb die Transgender-Bewegung ab 2016 sehr, sehr stark voran. Und die Trans-Lobby wurde in den letzten Monaten von Obamas Amtszeit zu einer der mächtigsten Lobbys in Amerika. Und dann, als Präsident Trump 2024 gewählt wurde, war die Trans-Bewegung bis November 2024 extrem mächtig. Und Präsident Biden hatte sie unterstützt und gefördert. Wir hatten Drag-Queen-Shows in Schulen, den Pride Awareness Month, den Transgender Awareness Day und all diese Dinge. Und als Präsident Trump im November 2024 gewählt wurde, gab es einen massiven kulturellen Wandel in Amerika und er geschah fast über Nacht. Präsident Trump sagte, dass biologische Männer nicht in Frauensportarten zugelassen werden sollten und dass biologische Männer keinen Zugang zu Umkleideräumen für Frauen haben sollten. Und so gab es einen tiefgreifenden kulturellen Wandel, als Präsident Trump ins Amt kam. Und seit Präsident Trump im Amt ist, erkennt die Bundesregierung nur zwei Geschlechter an, männlich und weiblich, und ihre entsprechenden Geschlechtsidentitäten Mann und Frau. Und die Bundesregierung erkennt keines der anderen Geschlechter der Transgender-Bewegung an. Es hat eine große politische Initiative von Präsident Trump gegeben, um die Macht der Transgender-Lobby und Bewegung zu reduzieren. Und seit Präsident Trump im Amt ist, haben die Transgender-Bewegungen und die radikale Linke, die extreme Linke, viel von ihrer Macht verloren. Es ist ein enormer Machtverlust. Und die Gesellschaft weist vieles von dem zurück, was sie sagen. Und so findet derzeit in Amerika ein kultureller Wandel statt. Und es ist ein bisschen so, wie sie sagen, mit dem Tod von Martin Luther King, denn wir können heute auf Dr. Martin Luther King Tod im Jahre 1968, ich glaube es war 1968, zurückblicken und sagen, dass sein Tod Amerika verändert hat. Die Idee, dass ein Kind nicht nach der Farbe seiner Haut, sondern nach dem Inhalt seines Charakters beurteilt werden sollte. Dieses grundlegende Prinzip von Martin Luther King Jr. hat tiefe Wurzeln im amerikanischen Bewusstsein geschlagen. Und sein Tod war ein Wendepunkt, der wirklich dazu beitrug, den Civil Rights Act zur Verwirklichung zu bringen, mit dem Fair Housing Act, dem Civil Rights Act und dem Fair Voting Act. Das waren drei wichtige Gesetze, die in den späten 60er Jahren verabschiedet wurden und ein Ergebnis der Bürgerrechtsbewegung waren. Und im Moment befinden wir uns in Amerika in einer Phase des kulturellen Wandels. Genauso wie nach dem Tod von Martin Luther King, alle erkannten, dass sich die Gesellschaft veränderte, aber niemand genau wusste, wohin die Reise gehen würde, befinden wir uns heute in solch einem Moment. Und vielleicht können wir in 10 Jahren zusammensitzen und sagen, okay, das ist nach dem Tod von Charlie Kirk passiert. Aber im Moment leben wir noch mitten in diesem Wandel. Und es ist nicht ganz klar, wohin dieser Wandel genau führen wird. Was wir bisher sagen können, ist, dass es eine massive Ablehnung der radikalen Linken gegeben hat. Es gibt eine Hinwendung zu einer Form des evangelikalen Christentums. Die Kirchen in ganz Amerika sind seit dem Tod von Charlie Kirk voll. Besonders junge Männer kehren in einer Zeit in die Kirchen zurück, wie sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen wurde. Und so findet ein kultureller Wandel statt. Präsident Trump hat politisch Antifa, die antifaschistische Gruppe, ich glaube, sie hat tatsächlich ihre Wurzeln in Deutschland, vor vielen Jahren zur Terrororganisation erklärt, weil sie regelmäßig Gewalt anwendet und ihre Gegner auf der Straße zusammenschlägt. Das passiert in einigen Teilen des Landes, wie etwa in Portland. Und so hat er sie zu einer Terrororganisation erklärt. Wir befinden uns also mitten in einem kulturellen Wandel und einer sehr großen Veränderung in Amerika. Und man kann sagen, es ist eine Ablehnung der radikalen Linken, eine Ablehnung der kritischen Theorie, eine Ablehnung der Transideologie und eine Hinwendung zu etwas anderem. Und dieses etwas andere hat bestimmte Komponenten. Es gibt eine evangelikal-christliche Komponente, es gibt eine nationalistische Komponente, die eine Trump-Politik ist. Und so müssen wir noch sehen, wohin das führt. Weißt du, als adventistischer Pastor weiß man, dass Amerikas Rolle in der Endzeit darin besteht, diejenigen zu verfolgen, die dem Gesetz Gottes treu sind, was auch den Sabbat am siebten Tag einschließt. Und Charlie Kirk hatte paradoxerweise die Bibel so lange studiert, bis er zu dem Schluss kam, dass der Sabbat nicht, wie manche sagen, der jüdische Sabbat ist. Der Sabbat ist Gottes Segen für die gesamte Menschheit. Und so wissen wir als Adventisten, als adventistischer Pastor, aus unserem Verständnis der Offenbarung Kapitel 12, 13 und 14, dass am Ende der Zeit die religiöse Rechte, die christlichen Konservativen, versuchen werden, sich mit dem Staat zu verbünden und ihre Version der christlichen Moral der Gesellschaft aufzuzwingen. Und in Amerika nennen wir das Projekt 2025, das Ziel, christliche Gesetze der amerikanischen Gesellschaft aufzuzwingen. Das ist noch nicht geschehen. Und es wird wahrscheinlich nicht unter Präsident Trump geschehen, aber es könnte sehr wohl unter seinem Nachfolger geschehen, was Präsident J.D. Vance wäre, wenn er gewählt wird. Denn er ist ein sehr gläubiger Katholik, ein sehr starker Verfechter der Sonntagsanbetung. Und er könnte sehr wohl am Ende der Zeit diese Sonntagsgesetze und den Zwang zur Anbetung einführen. Es passiert also gerade sehr viel und Amerika durchläuft einen tiefgreifenden kulturellen Wandel und dieser kulturelle Wandel findet in Europa bisher noch nicht statt. Und die Europäer könnten auf Amerika blicken und sagen, hey, was ist da los? Ihr werdet wieder christlich. Aber meine Antwort lautet nun, wenn man heutzutage in Europa oder in Amerika in einer säkularen Gesellschaft aufwächst, in unseren Schulen, in unseren Colleges, unseren Universitäten, dann wird jungen Menschen eine Philosophie der Verzweiflung gelehrt, dass nichts Bedeutung hat und nichts einen Zweck hat. Und weil nichts Bedeutung und nichts einen Zweck hat, suchen die Menschen nach Bedeutung in der Identitätspolitik. Und sie kämpfen für ihre Gruppen, um Sinn und Zweck im Leben zu finden. Und so werden die Veränderungen in Amerika früher oder später auch nach Europa kommen, denn niemand kann sein ganzes Leben lang mit einer Philosophie der Verzweiflung leben. Wenn das Leben keine Bedeutung und keinen Zweck hat, was die säkulare Weltanschauung ist, werden Menschen versuchen, irgendwo Bedeutung zu finden. Und sie finden Bedeutung in Sport, sie finden Bedeutung in der Pornografie oder in Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Dies sind Mittel, um den existenziellen Schmerz zu betäuben, den die Leute unserer Schulen über den gesamten Kontinent verursacht haben. Wir befinden uns in einem kulturellen Moment. Wir wissen nicht genau, wohin das Ganze in den nächsten 3 bis 5 Jahren führen wird. Aber ich würde sagen, dass sich Amerika verändert und früher oder später wird sich auch Europa verändern, weil Menschen nicht ewig mit Verzweiflung und Sinnlosigkeit leben können. Etwas muss sich ändern.
Interessant, dass du es so ausdrückst. Ich denke, wir haben hier in Europa, ebenso wie in den Vereinigten Staaten, ein großes Problem, das uns dazu drängt, dass wir Dinge überprüfen müssen, ob sie richtig oder falsch sind. Beispielsweise fällt mir da die Antifa ein. Die Antifa-Bewegung nennt sich selbst antifaschistisch, aber im Kern sind sie Faschisten. Oder wenn wir uns an Deutschland erinnern, wir hatten die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Sie nannten sich selbst demokratisch, aber sie waren es nicht. Es war Marxismus. Und so haben wir heute viele falsche Begrifflichkeiten. Und ich denke, Charlie Kirk war eben einer dieser Menschen, der diese Dinge nach richtig oder falsch überprüfte. Selbst seine Kampagne nannte sich »Beweise mir, dass ich falsch liege«. Ich hatte das Gefühl, er war ein sehr offener Mensch. Wenn er sah, dass etwas falsch oder richtig war, nannte er es beim Namen. Ich denke, es ist für uns Christen auch sehr hilfreich, dass wir Dinge offen beim Namen nennen. Wir sollten Wahres als wahr bezeichnen und Falsches auch als falsch kennzeichnen. Und nun hast du uns gerade erzählt, dass Charlie Kirk den Sabbat hielt. Ich war überrascht, als ich das zum ersten Mal hörte, dass er ein Christ und ein Sabbathalter war. Und du hast uns erzählt, dass er ein Buch geschrieben hat. Weißt du, ob es schon veröffentlicht ist? Wann können wir dieses Buch sehen? Ich bin neugierig, es zu lesen.
Ja, also das Buch wird am 8. Dezember dieses Jahres veröffentlicht, aber Sie können es jetzt schon auf Amazon bestellen. Und das Buch heißt Stop, In the Name of God. Und es steht bereits auf Platz 1 der Amazon-Bestseller-Liste, obwohl es noch nicht veröffentlicht wurde. Ich denke, es wird eine unglaubliche Studie sein, weil Charlie Kirk versucht hat, intellektuell ehrlich zu sein, und er wurde nicht als Sabbathalter erzogen. Aber er kam zu der Erkenntnis, dass der Sabbat nicht für die Juden gegeben wurde. Manche nennen ihn den jüdischen Sabbat und sagen, der christliche Sabbat sei der Sonntag. Aber Charlie Kirk erkannte, dass Gott den Sabbat als Segen für die gesamte Menschheit im Garten Eden gab, lange bevor die Juden oder das Volk Israel überhaupt als eigenständige Entität existierten. Und so hielt Charlie Kirk mit seiner Familie den Sabbat. Er hielt ihn auf die umfassendste Weise, die möglich ist. Und wann immer er sprach, sprach er über die Segnungen des Sabbats. Es ist ein Tag, an dem man sich von dieser Welt abkoppeln kann, an dem man Zeit mit seiner Familie und seinen Liebsten verbringen kann. Ein Tag, an dem man körperliche Erholung und Ruhe sowie geistliche Erneuerung und Wiederbelebung erfahren kann. Ein Tag, an dem wir erkennen, dass wir geschaffene Wesen sind, weil der Sabbat ein Denkmal der Schöpfung ist. Und wenn wir den Sabbattag ehren, erkennen wir, dass wir in einer moralischen Ordnung leben. Wir sind unserem Schöpfer moralisch verantwortlich. Und wenn wir unserem Schöpfer Gott moralisch verantwortlich sind, bedeutet das, dass wir unseren Mitmenschen mit Freundlichkeit, Liebe und Respekt behandeln, weil die Bibel sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben wie wir uns selbst. Und wir sind Gott als unserem Schöpfer moralisch verantwortlich. Charlie Kirk hielt also den Sabbat. Sein Buch erscheint am 8. Dezember. Ich ermutige alle eure Zuschauer, eure Leser und auch die Zuhörer, es bei Amazon vorzubestellen. Es heißt Stop in the Name of God. Versuchen Sie es selbst. Wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben lang den Sabbat geehrt. Es ist ein Tag, um einfach aus dem Kreislauf des Konsumismus auszubrechen und zu erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. Und was im Leben wirklich wichtig ist, das sind doch die menschlichen Beziehungen, die wir schätzen. Niemand sagt auf seinem Sterbebett, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Büro verbracht. Ich habe neben vielen Menschen auf ihrem Sterbebett gesessen und was sie sich noch mehr als alles andere wünschten, ist Versöhnung mit ihren Kindern. Sie wollen Vergebung von ihrem Ehepartner und sie wollen in einem Gefühl des Friedens sterben. Und der Sabbat ist Gottes Mittel, uns Zeit mit ihm und Zeit mit unseren Liebsten zu schenken. Jesus hat uns ein Vorbild dafür gegeben, wie man den Sabbat halten soll. Er sagte, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und damit meinte er, dass der Sabbat ein Tag ist, um deine Gemeinschaft zu segnen, die Kranken zu besuchen, für die Entmutigten zu beten, jemanden, der in Schwierigkeiten ist, eine helfende Hand zu reichen. Und wenn wir alle den Sabbat so ehren würden, wie Jesus es uns vorgelebt hat, wäre die Gesellschaft ein weitaus besserer Ort. Also möchte ich Sie ermutigen, das Buch heißt Stop in the Name of God. Sie können es auf Amazon vorbestellen, aber es wird erst am 8. Dezember rauskommen.
Vielen Dank. Jetzt bin ich wirklich neugierig, dieses Buch zu lesen, besonders die Themen über den Sabbat von Charlie Kirk. Ich weiß, dass einige Redner, darunter adventistische Sprecher und Pastoren, ihn zu Interviews eingeladen haben, aber das wird jetzt natürlich nicht mehr stattfinden. Aber vielleicht werde ich einige Antworten in seinem Buch über seinen Glauben finden. Nun, viele prominente Redner nahmen vor einigen Tagen an Charlies Beerdigung teil. Erika Kirks Worte trieben mir die Tränen in die Augen. Aber auch Donald Trump, J.D. Vance, Tucker Carlson und viele andere Redner lobten den jungen Charlie Kirk für seinen Dienst und seine Botschaft. Viele nannten ihn einen Märtyrer. Und der Präsident selbst verlieh Charlie Kirk posthum die Medal of Freedom. Nun, ich weiß, dass die Medal of Freedom nur sehr selten verliehen wurde. Zum Beispiel, wenn ich mich nicht irre, an Desmond Doss oder Menschen wie ihn. Was bedeutet diese Auszeichnung? Wer erhält die Medal of Freedom?
Die US Presidential Medal of Freedom ist die höchste zivile Auszeichnung, die in den Vereinigten Staaten verliehen werden kann. Sie wird an Menschen verliehen, die einen bedeutenden Beitrag entweder zum Weltfrieden, zur Sicherheit der Vereinigten Staaten oder zu kulturellen oder anderen bedeutenden Bestrebungen leisten. Zu den bisherigen Empfängern gehören unter anderem Mutter Teresa und auch Rosa Parks. die eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung war. Und so wird die US Presidential Medal of Freedom nicht sehr häufig verliehen. Aber sie wird an Menschen vergeben, die einen tiefgreifenden und positiven Beitrag zur amerikanischen Gesellschaft leisten. Einen Beitrag, der weit über ihren Tod hinauswirkt. Und so erkannte Präsident Trump, als er die Verleihung des Presidential Medals of Freedom an Charlie Kirk ankündigte, dass Charlie Kirks Vermächtnis noch viele, viele Jahre nach seinem Tod weiterleben wird und dass es ein positiver Beitrag zur amerikanischen Gesellschaft ist. Und sein Einsatz für die Meinungsfreiheit und den freien Dialog sowie seine Beharrlichkeit, dass wir miteinander reden müssen, anstatt gegeneinander zu kämpfen, das sind alles Prinzipien, die wir in den Vereinigten Staaten hochhalten wollen. Daher denke ich, dass es bedeutend ist, dass er die Presidential Medal of Freedom erhalten hat. Ich bin sicher, dass in Amerika in Zukunft viele Gebäude nach Charlie Kirk benannt werden. Und nur die Zeit wird zeigen, ob man sich an ihn erinnern und ihn so verehren wird, wie man es heute bei Martin Luther King tut. Die Zeit wird es zeigen. Aber ich denke, die Tatsache, dass 100 Millionen Menschen seine Beerdigung gesehen haben und dass Hunderttausende in Arizona bei der Beerdigung waren, zeigt uns, dass Charlie Kirk einen enormen Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt. Und es gab Gedenkveranstaltungen für Charlie Kirk in Großbritannien. Über 1 Million Menschen marschierten letztes Wochenende in London, um sein Leben zu ehren. Es gab Proteste wegen seines Todes in Teilen Afrikas, in Japan und Südostasien. Und seine Botschaft, sie war nicht nur eine Botschaft für Amerikaner, sondern eine Botschaft für alle Menschen, dass wir Meinungsfreiheit brauchen, dass wir freie Forschung und Diskussion brauchen, dass es respektvollen Dialog geben muss und dass wir versuchen sollten, unsere sozialen Schwierigkeiten, Unterschiede und Polarisierungen nicht mit Gewalt, sondern mit respektvollem Dialog zu lösen. Ich denke, das war eine Botschaft, die bei vielen Menschen weltweit Anklang fand.
Ah ja, dann ist die Medal of Freedom also eine zivile Auszeichnung. Ich denke, dann hat Desmond Doss wohl etwas anderes bekommen. Aber es ist interessant, weil dies die höchste zivile Auszeichnung ist, die man in den Vereinigten Staaten erhalten kann.
Ja, im Militär gibt es die Medal of Honor. Das ist so etwas wie das britische Victoria Cross. Das ist die höchste militärische Auszeichnung für Tapferkeit, Mut auf dem Schlachtfeld. Aber die US Presidential Medal of Freedom wird nicht sehr oft verliehen. Norman Bullough hat sie erhalten. Er war der Agrarwissenschaftler, der in den 1960er Jahren durch die Grüne Revolution Dutzende Millionen Leben rettete. Und seine Arbeit zur Bekämpfung von Krankheiten im Weizen und vom Pilzbefall im Weizen sorgte dafür, dass Weizenernten weltweit wachsen konnten. Ich glaube, Nelson Mandela erhielt ebenfalls die Presidential Medal of Freedom. Und Mutter Teresa und Rosa Parks. Also die Menschen, die die Medal of Freedom erhalten, sind diejenigen, die nicht nur in Amerika anerkannt sind, sondern viele von ihnen werden weltweit als sehr bedeutende Persönlichkeiten anerkannt, die positive soziale Veränderungen auf der ganzen Welt angestoßen haben.
Es scheint, dass Charlie Kirks Leben einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hat, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Ich habe gesehen, dass bei seiner Beerdigung viele prominente Politiker den Wunsch äußerten, Charlies Arbeit fortzusetzen und die USA in eine neue Richtung zu führen. Was bedeutet das für die US-Politik? Wird es Auswirkungen haben?
Ja, ich denke, es wird Auswirkungen haben. Ich denke, als Erica Kirk erklärte, dass sie den Mörder ihres Mannes vergibt, war das ein sehr kraftvoller Moment. Ich denke, wenn man historisch zurückblickt, zum Beispiel auf die Unruhen in Nordirland in den 1960er, 70er oder 80er Jahren, dann war es ein sehr wirkungsvoller Moment für Frieden und Versöhnung zwischen verfeindeten Gruppen, wenn die Opfer den Tätern der Gewalt vergeben werden. Ich erinnere mich an einen Bombenanschlag in Armagh, bei dem ein Vater sein junges Kind verlor und er vergab den Täter live in der BBC. Und es war ein sehr, sehr kraftvoller Moment. Und wir sehen dies auch in den Schriften von Nelson Mandela und in der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika. Sie war ein sehr wirkungsvolles Mittel, um den Schmerz anzuerkennen und Vergeltung und Blutvergießen zu vermeiden. Und so hatten wir in Amerika einige Fälle, in denen ein weißer Rassist in eine afroamerikanische Kirche ging und Menschen tötete, weil sie Afroamerikaner waren. Und wann immer solche Ereignisse passieren, haben die Familien den Täter oft vergeben. Und dieses Angebot der Vergebung nimmt die moralische Überlegenheit ein. Es durchbricht den Kreislauf der Gewalt und ruft uns alle dazu auf, mehr nachzudenken und nach einem besseren Lebensweg zu suchen, einem christlichen Lebensweg in der Gesellschaft. Also das öffentliche Angebot der Vergebung gegenüber einem Mörder nimmt der Situation den Stachel. Es verringert die Rufe nach Rache und Vergeltung. Und es ruft auch jeden dazu auf, sorgfältiger darüber nachzudenken, welche Art von Gesellschaft wir sein wollen und welche Werte wir hochhalten wollen. Und wie ich schon sagte, es ist noch zu früh, um genau zu sagen, wohin uns der kulturelle Wandel führen wird. Aber fürs Erste wissen wir, die Kirchen in Amerika sind gefüllt, insbesondere mit Männern. Es gibt ein wachsendes Interesse an Meinungsfreiheit und offenem Dialog in Amerika. Und es gibt einen Aufstieg einer kulturellen Form des Christentums, die im ganzen Land sichtbar ist, besonders in unserer Politik. Und aus politischer Sicht, wir haben die Zwischenwahlen am 26. November. Und normalerweise verliert die amtierende Regierung Stimmen und die Kontrolle über das Repräsentantenhaus. Und so könnte dieser Tod von Charlie Kirk sich in einen Sieg für die Republikaner übersetzen und dazu führen, dass Präsident Trump tatsächlich absolute Macht für den Rest seiner Amtszeit, für seine letzten 2 Jahre im Amt hat. Und so könnte dies sehr wohl zu einer Rechtsverschiebung in der politischen Landschaft in Amerika führen. Ich denke, wir sehen bereits, dass viele Menschen entlassen werden, weil sie den Tod von Charlie Kirk auf TikTok und Instagram gefeiert haben. Und ich denke, es sind Zehntausende von Menschen, die von ihren Arbeitgebern entlassen wurden, die entsetzt darüber sind, dass jemand den Tod eines anderen Menschen feiern würde. Und wir sehen auch, dass große Zahlen von Menschen die Demokratische Partei verlassen, weil sie sagen, die Demokratische Partei sei mit politischer Gewalt verbunden. Und so sehen wir gerade politische Verschiebungen in Amerika aufgrund dieses Mordes und seiner Folgen. Ich denke, wir werden auch einen kulturellen Wandel sehen und das wird eine Form von kulturellem Christentum sein. Das sehen wir im Moment. Wo wir in ein paar Jahren stehen werden, das müssen wir dann sehen, Bruder Ronnie. Aber Amerikas Rolle in der Prophetie finden wir in Offenbarung 13, wo Amerikas Rolle in der Prophetie darin besteht, falsche Anbetung durchzusetzen, nämlich die Sonntagsanbetung und die Wahrheit über den Sabbat abzulehnen. Und das ist Amerikas Rolle in der Endzeit. Und so gibt es mit dem Tod von Charlie Kirk, obwohl er ein Sabbathalter war, einen großen Anstieg an Menschen, die sonntags in die Kirche gehen, um den Tod des Sabbathalters Charlie Kirk zu ehren, was paradox erscheint. Die Zeit wird es zeigen. Aber Amerika durchläuft im Moment einen tiefgreifenden kulturellen Wandel. Und wir müssen einfach beten und Gott bitten, dass er diesen Prozess lenkt und dass wir eine Nation der Freiheit, des Gewissens und der freien, offenen Rede bleiben.
Mhm. Vielen Dank. Nun, unsere Zeit läuft uns ein wenig davon. Wir sind fast am Ende der Zeit, aber hast du noch Zeit für 1 oder 2 letzte Fragen?
Oh ja, sicher.
Danke dir, ich würde einfach gern noch etwas wissen. Ellen White beschreibt, wie die religiöse Rechte die Zivilregierung unter Druck setzen wird, um in den Vereinigten Staaten religiöse Gesetze durchzusetzen. Gibt es so eine Bewegung bereits? Ist es sichtbar? Ich meine, kannst du sehen, dass der religiöse rechte Flügel vielleicht schon versucht, Religionsgesetze einzuführen? Wollen Sie die Menschen zum Beispiel zwingen, den Sonntag heilig zu halten oder andere religiöse Vorhaben umzusetzen?
Ja, ich denke, das sehen wir tatsächlich. In Amerika nennen wir das die Cultural Wars, also die Kulturkriege. Die Kulturkriege begannen wirklich Anfang der 1980er Jahre. Und bei den Kulturkriegen ging es darum, welche Art von Gesellschaft wir sein wollten. Und die Kulturkriege konzentrierten sich auf Themen wie Abtreibung und Abtreibungsbeschränkungen, LGBTQ-Rechte und insbesondere gleichgeschlechtliche Ehe, sowie in jüngerer Zeit auf Trans-Ideologie und Trans-Rechte. Und bis zur Wahl von Präsident Trump hatte die Linke die Kulturkriege Kulturkriege gewonnen. Wir wurden eine kompromissbereitere Gesellschaft. Es wurden mehr Freiheiten durch verschiedene Gesetze gewährt. Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde zu einem verfassungsmäßigen Recht. Und mit der Wahl von Präsident Trump und besonders seinem Tod von Charlie Kirk sehen wir, dass die Pendel von links nach rechts schwingt. Und diese Kulturkriege gehen nun in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt sprechen die Menschen darüber, dass sie vielleicht versuchen werden, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder abzuschaffen und sie erneut illegal zu machen. Die Transbewegung wird von der Bundesregierung vollständig zurückgewiesen. Colleges verlieren finanzielle Mittel und Präsident Trump droht, Hunderten von Millionen Dollar an führende Universitäten wie Harvard und Yale zu entziehen, wegen ihrer Förderung von radikaler linker Politik. Es gibt also einen Kulturkrieg in Amerika, der seit 40 Jahren andauert, und die Linke war darin bis vor 2 oder 3 Jahren siegreich. Jetzt schwingt das Pendel wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und während der Beerdigung von Charlie Kirk gab es einen Redner namens Stephen Miller. Er ist ein leitender Berater von Präsident Trump. Und er sagte, ihr habt keine Ahnung, welche Art von Drachen ihr geweckt habt. Und für Studenten der biblischen Prophetie? Wir wissen, dass in der biblischen Prophetie ein Drache erwähnt wird. Er findet sich in Offenbarung Kapitel 12, Abvers 7. Und dieser Drache repräsentiert Satan. Und Satan wirkt durch irdische Mächte, insbesondere durch das Papsttum und die Vereinigten Staaten von Amerika, um falsche Anbetung durchzusetzen. Wenn also ein leitender Berater von Präsident Trump sagt, ihr habt keine Ahnung, welchen Drachen ihr geweckt habt, dann ist das eindeutig biblische Sprache. Und es ist eine Sprache, die uns auf den letzten Konflikt zwischen Gut und Böse hinweist, in dem Amerika kein Bollwerk der Meinungsfreiheit und Gewissensfreiheit mehr sein wird, sondern der Gegner von Meinungsfreiheit und Gewissensfreiheit. Aus prophetischer Perspektive sehen wir also, dass sich die Dinge in Richtung dessen bewegen, was die Bibel über die Endzeit lehrt. Und ich möchte deine Zuschauer ermutigen, es gibt ein wirklich, wirklich gutes Buch zu diesem Thema. Es heißt The Great Controversy, auf Deutsch Vom Schatten zum Licht. Ich würde allen deinen Zuschauern empfehlen, Vom Schatten zum Licht zu lesen, um ein detailliertes prophetisches Verständnis der Rolle Amerikas in der Endzeit als Verfolger derer zu bekommen, die Gott treu sind.
Vielen Dank, Pastor Konrad Wein. Ich bin wirklich sehr dankbar, dir zuhören zu dürfen und dafür, dass du uns gute Ratschläge gibst. Du hilfst uns zu verstehen, wo wir heute in der Zeit stehen und was um uns herum geschieht, also was jetzt gerade passiert. Es ist auch für mich sehr hilfreich, die Ereignisse in den USA, die heutzutage passieren, richtig einordnen zu können. Nun weiß ich, dass du sehr beschäftigt bist und ich weiß, dass du auch jetzt direkt nach unserem Interview wieder Predigen schreiben wirst. Ich weiß, dass du ein Gemeindeleiter bist, ein Pastor und dass du dein eigenes Ministry hast. Wenn nun unsere Zuschauer mehr von dir sehen möchten, wo können sie dich im Internet finden?
Okay, vielen Dank. Ja, ich habe einen Predigtdienst. Er heißt As a Needle to the Pole, also wie eine Nadel zum Pol in Deutsch. Und die Webseite ist A-N, dann die Zahl 2, dann P. Das steht für As a Needle to the Pole, also an2p.org. Und dort können Sie mir folgen und Menschen können dort auch online spenden. Und auf YouTube ist mein Hashtag einfach Konrad Wein. Und wenn Sie auf YouTube.com gehen und dann @KonradWein eingeben, sehen Sie meinen YouTube-Kanal, der Dr. Konrad Wein heißt. Und ich habe dort Videos in etwa 10 Sprachen. Und ich habe sogar einen deutschsprachigen Kanal. Einige meiner Predigten gibt es auf Deutsch. Und das sind KI-Versionen meines Englischen. Es mag so aussehen, als ob ich ein perfektes Deutsch spreche, mein lieber Freund. Aber tatsächlich ist es nur KI, die die Übersetzung für mich übernimmt. Aber ihr könnt mir auch auf YouTube unter Konrad Wein folgen. Und meine Webseite ist an2p.org.
Vielen Dank, Pastor Konrad Wein. Es war wirklich eine Freude, dich hier zu haben. Es war sehr interessant, dir zuzuhören. Und danke, dass du uns Orientierung gegeben hast und uns geholfen hast, zu verstehen, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert und was mit dem Tod von Charlie Kirk auf sich hat.
Danke.
Und auch an euch alle ein herzliches Dankeschön. Danke, dass ihr mit uns dieses sehr interessante Thema verfolgt habt. Gott segne euch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Bye, bye.